direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 482.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Nina Kunz hat ihren Vater nie vermisst. Er war für sie immer etwas Abstraktes, etwas, das sie nie hatte, nicht kannte und das ihr darum auch nicht fehlte. Trotzdem begibt sie sich mit 25 auf die Suche nach ihm. Die Leerstelle, eine Sendung von Claudia Heißenberg.
Ich verdanke meiner Existenz einer Magen-Darm-Grippe. Also meine Mutter und mein Vater, soweit ich die Geschichte kenne, hatten eine dreimonatige Affäre. Sie war 19 oder 20 und er in seinen Mitzwanzigern. Und meine Mutter sagt, dass ich in einem Hilton-Hotel in Dresden gezeugt wurde. Und sie nahm eigentlich die Pille. Aber sie hatte irgendwas Falsches gegessen an diesem Tag und musste sich übergeben. Ja, und jetzt bin ich hier.
Hier, also auf der Welt, ist Nina Kunz seit 27 Jahren. Ihren Vater hat sie in all der Zeit nie gesehen. Als ihre Mutter ihn verließ, war sie gerade mal so groß wie eine Büroklammer, ein etwa 3 Zentimeter langer und 4 Gramm schwerer Embryo.
Ich nenne das auch biologische Neugierde, weil man wissen will, wer hat die Hälfte meiner Gene gestiftet. Wut war wirklich nie da, nie. Nur ein Unverständnis. Wie kann man ein Kind in die Welt setzen und sich danach nie dafür interessieren oder sich nie melden? Und ich habe mich immer gefragt, was hat ihn daran gehindert? Und ich glaube, das wollte ich auch herausfinden bei dieser Recherche.
Die 27-Jährige arbeitet in Zürich als freie Journalistin. Unter anderem schreibt sie eine Kolumne für die Schweizer Autorenzeitschrift Das Magazin. Als Kind wollte sie Astronautin werden. Die Vorstellung, in unbekannte Regionen vorzudringen und sie zu erforschen, schien ihr damals schon verlockend. Dass sie vor gut einem Jahr den Entschluss fasste, sich auf die Suche nach ihrem Vater zu machen, war ein langer Prozess. Im August 2019 ist die Geschichte ihrer Vatersuche beim Zeitmagazin erschienen. Von den zahlreichen Reaktionen, die der Artikel ausgelöst hat, ist die Autorin immer noch überwältigt. Ähnlich romantisch verklärt wie die große Liebe, gilt die kleine heile Familienwelt immer noch als Ideal. Wer das nicht hat, weicht von der Norm ab und wird bedauert, ist die Erfahrung von Nina Kunz. Dabei empfand sie es nie als besonders außergewöhnlich, seltsam oder schlimm, ohne Vater aufzuwachsen.
Die Fragen haben angefangen relativ spät eigentlich. Ich glaube so mit 6 oder 7 in der Grundschule, nicht im Kindergarten. Und da gab es halt diese Besuchstage. Und da haben die anderen Kinder gefragt, ja, aber wo ist dein Papa? Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe keinen. Und diese Aussage war für mich überhaupt nicht schmerzhaft. Aber die anderen Kinder wurden dann eben mitleidig. Und das hat mich schon sehr stutzig gemacht, weil normalerweise konnten die Kinder auch richtig gemein sein zu mir, weil ich so klein und dünn war, durfte nicht mitspielen. Und dann plötzlich haben diese Kinder Mitleid gezeigt. Und das hat mich eigentlich verwirrt, dieses Mitleid. Und dann habe ich mir, und ich finde das immer noch genial, diese Erklärung zurechtgelegt, dass es mit Papas ist wie mit Booten. Wenn du mal eins hattest und mit dem in die Ferien gefahren bist und dann plötzlich wird dir das weggenommen, das ist mega schlimm, dann hast du kein Boot mehr und du vermisst etwas. Aber wenn du nie ein Boot hattest, dann kannst du auch gar nichts vermissen.
Aufgewachsen ist sie mit ihrer jungen Mutter in großen Wohngemeinschaften, in ständig wechselnden Zusammensetzungen. Sie schätzt, dass sie schon mit mehr als 100 Leuten zusammengewohnt hat. Als Kind war Nina oft traurig, weil sie nicht verstanden hat, warum jemand auszog und dann für immer weg war. Vielleicht ist das der Grund, warum sie Abschiede auch heute noch hasst. Ihre Mutter studiert damals und arbeitet nebenbei in Kneipen und Cafés, um Geld zu verdienen. Das ist zu Hause immer knapp, denn Unterhalt hat der Vater nie gezahlt.
Meine Mutter hatte oft auch ein schlechtes Gewissen, weil sie bei der Arbeit früher gehen musste und dann im Tageshort, in dem ich war, kam sie zu spät und sie hatte immer das Gefühl, in jedem Lebensbereich kann sie nicht so viel geben, wie sie gerne möchte.
Geborgenheit findet das Mädchen auch bei der Großmutter. Die hat ihre beiden Töchter, Ninas Mutter und ihre Tante, in den 70er Jahren ebenfalls alleine großgezogen.
Sie ist jetzt 83 und sie kann alles. Und das Lustige ist ja auch, dass ich über meine Eltern spreche, aber damit meine ich meine Großmutter und meine Mutter, weil die einfach für mich da waren, als ich, keine Ahnung, die Masern hatte mit 4 und mit mir geredet hatten, als ich nervös war wegen dem ersten Schultag und mir beim ersten Liebeskummer geholfen haben. Und ja, ich glaube, für mich sind Eltern einfach Leute, die da waren für einen. Und das hat nicht so viel mit dem Biologischen zu tun oder gar nichts.
Der abwesende Vater hat in Nina Kunz' Leben nur selten eine Rolle gespielt. Eine große Sehnsucht nach ihm hat sie eigentlich nie verspürt. In der Pubertät hat sie ab und zu mal das Internet durchforstet und sich durch Social-Media-Seiten geklickt, aber unter seinem Namen nur einen Meeresforscher im falschen Alter gefunden. Der Vater blieb ein Phantom, eine Leerstelle, die sie in ihrer Fantasie nach ihren Wünschen und Vorstellungen ausfüllen konnte. Als sie sich vor gut einem Jahr auf die Suche nach ihm begibt, hat sie das Gefühl, es sei an der Zeit, das Rätsel zu lösen. Sie möchte endlich wissen, warum er sich nie bei ihr gemeldet hat. Und sie will herausfinden, ob der Mensch, den sie findet, für sie wirklich ein Vater ist oder ein vollkommen Unbekannter, der sie zufällig gezeugt hat.
Genau, und er ist dann noch ein bisschen unsichtbar in der Welt. Und da fragt man sich schon, okay, warum? Warum? Ich dachte ja immer auch, er könnte tot sein zum Beispiel. Und ich wollte ja auch die Frage klären, wie findet man eine Person, die seit 25 Jahren vermisst ist und über die man praktisch keine Informationen hat. Und ich bin einfach zur Polizei gegangen. Es war so eine lokale Dienststelle in Zürich. Und habe gefragt, ja, guten Tag, ich vermisse meinen Vater seit 25 Jahren. Können Sie mir helfen? Wie geht man da vor?
Abgesehen von seinem Namen und Geburtsdatum weiß Nina Kunz nicht viel über ihren Erzeuger. Nur, dass er aus einem anderen Land stammt und als Fotograf gearbeitet hat. Die Polizeibeamten sind sehr freundlich und erklären der jungen Frau, dass es nicht in ihren Aufgabenbereich fällt, nach Menschen zu suchen, die erwachsen und im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten sind. Sie raten ihr, sich an einen Privatdetektiv zu wenden. Aus den 47 Detekteien in Zürich wählt sie die mit der schönsten Webseite.
2 Wochen später hat er mir einen Kostenvoranschlag geschickt, und zwar 9.000 Schweizer Franken. Das ist nicht in meinem Budget als frei arbeitende Autorin. Und dann habe ich selbst angefangen zu recherchieren, weil ich ja zum Glück Journalistin da schon auch gewisse Ideen habe, wie eine Recherche funktioniert. Und bin dann tatsächlich ziemlich zufällig auf Google auf ihn gestoßen.
Nina Kunz findet ihn auf einer Internetseite über eine Asylkonferenz, auf der er die Fotos gemacht hat. Sie ist sich zwar nicht 100% sicher, dass es sich tatsächlich um ihren verschollenen Vater handelt, aber der Name stimmt. Sie kontaktiert den Veranstalter und bittet ihn, eine E-Mail an den Fotografen weiterzuleiten. In ihrem Tagebuch, das sie während der Recherche führt, notiert sie:
Heute stand ich unter der Dusche, als mich zum ersten Mal die Angst packte. Was ist, wenn ich meinen Vater einfach einmal sehen möchte und er eine Beziehung will? Will ich diesen Menschen wirklich kennenlernen? Ist die Fantasie nicht immer besser?
Einen Tag, nachdem Nina Kunz die E-Mail an ihren vermeintlichen Vater abgeschickt hat, ist sie am Ziel ihrer Suche angelangt. Als sie kurz nach dem Aufwachen ihr Handy aus der Steckdose zieht, blinkt dort die Antwort.
Das Erste, was mir auffiel, war, dass dein Name in alles kleinen Buchstaben geschrieben war, als würde er sich nicht aufdrängen wollen. Und zwar eine ganz kurze Mail. Und das war schon ein Moment, der so absurd war, dass ich mich wie von außen betrachtet habe im gleichen Moment und gar nicht wirklich bei mir war. Ich wusste einfach nicht, wie ich mich fühlen sollte. Ich war einfach überfordert und es gab einfach wirklich kein Skript.
Sie wartet darauf, von einem Glücksgefühl überwältigt zu werden. Als nichts passiert, isst sie zur Beruhigung erstmal eine Scheibe Pumpernickel, dick mit Erdnussbutter bestrichen. Denn ein bisschen aufgewühlt ist sie schon. Schließlich ist es der erste Kontakt nach mehr als 25 Jahren Schweigen. 12 Zeilen, in denen der Vater von seiner Freude und Sprachlosigkeit berichtet. Nina Kunz schreibt noch am selben Tag zurück.
Zuerst fand ich es eben aufregend und super und habe mich gefreut, da auch mit ihm zu schreiben. Und dann hat er einfach bald angefangen, diese Bilder zu malen von mir. Er hat mir Bilder geschickt von blauen Augen, die er gemalt hat. Und dass er immer wieder davon geschrieben hat, wie schwer das gewesen sein muss für mich. Und dass er auch junge Frauen kennt, die ohne Vater aufgewachsen sind und diese Versuche gemacht haben. Und immer wieder kam dieses Motiv, wie schwer das gewesen sein muss. Und das war für mich frustrierend, weil ich dachte, hey, hör mir doch zu.
Immer wieder stellt sie ihm Fragen, will wissen, was damals passiert ist und wie das für ihn war. Aber es kommen keine Antworten. Stattdessen erzählt er von seiner Kindheit und von seinen Drogenerfahrungen und möchte ein Babyfoto von ihr.
Und da habe ich gemerkt, dass ich diese Zeit nicht teilen möchte mit ihm. Ich habe gemerkt, er hat einen inneren Widerstand. Und das war eigentlich so der Anfang von diesem Missverständnis vielleicht auch, dass wir andere Erwartungen hatten an diesen Kontakt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so aneinander vorbeireden. Und das war für mich aber auch eine Bestätigung dessen, dass es vielleicht gar nicht so viel zu bedeuten hat, wenn jemand die Hälfte deiner Gene gestiftet hat. Und deshalb war ich auch nicht groß enttäuscht.
Miteinander telefoniert oder ein Treffen vereinbart haben sie nicht. Sie finden keine gemeinsame Sprache und auch keinen Weg, sich besser kennenzulernen. Die Fremdheit bleibt.
Und dann habe ich ihm diese E-Mail geschrieben, dass ich wahrscheinlich nie einen Vater im klassischen Sinne haben werde, weil eben dieser Faktor Zeit fehlt. Aber dass auf keinen Fall, dass das heißt, dass ich ihn nicht kennenlernen möchte oder dass ich neugierig bin. Und einfach auf diese Mail kam nie mehr Antwort.
Weniger als 10 E-Mails haben die beiden sich geschrieben. Wirklich nahe gekommen sind sie sich nicht. Nina Kunz weiß immer noch nicht, wo ihr Vater lebt, was er macht und warum er nie nach ihr gesucht hat. Trotzdem ist sie froh, dass sie sich auf die Suche nach ihm gemacht hat. Sie weiß nun, dass sie auf viele Fragen vermutlich nie eine Antwort bekommen wird. Die Rätsel sind nicht weniger geworden durch die Recherche. Aber dafür hat sie das Gefühl, nun endlich erwachsen und unabhängig zu sein.
Es hat mir vielleicht ein bisschen geholfen, zu sehen, dass er ein Mensch ist, dass er wirklich ein Mensch ist, der seine Geschichte hat. Ja, ich habe jetzt dieses eine Foto und das ist ganz ein schönes Foto. Er hat mir das ungefragt geschickt und zwar ein bisschen überfordernd. Aber das ist ein tolles Bild und es ist sehr stimmig. Und es ist jetzt dieses Bild. Aber ich projiziere jetzt auch keine Dinge darauf, Sehnsüchte oder Wünsche. Es ist jetzt einfach mal das und es kann sich ja auch noch entwickeln. Ich weiß ja gar nicht, wohin das geht.
Die Lehrstelle. Eine junge Frau sucht ihren Vater, von Claudia Heißenberg.
Deutschlandfunk Kultur. Feature. Von Frauen wird oft ganz selbstverständlich erwartet, dass sie Kinder bekommen wollen. Wer keine Kinder hat oder will, muss sich rechtfertigen, wird kritisch beäugt, manchmal bis ans Lebensende. Wenn ein Ereignis wie eine Krebsdiagnose das Leben durcheinanderschüttelt, kommt für viele junge Frauen neben der Angst vor dem Tod noch die Angst vor der Unfruchtbarkeit hinzu. Chemotherapie, Bestrahlung und Hormonbehandlungen können ein Grund dafür sein. Bei unserer Autorin Emily Thomi war das so. Mit Ende 30 steht sie nun vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens.
Ich bin mit meinem Freund Ingmar in einem Kinderwunschzentrum in Berlin.
Danke sehr.
Von den Wänden im Wartezimmer lachen uns glückliche Eltern mit ihren Babys an. Um uns herum vor allem Menschen ohne Kinder, die nacheinander in den weißen langen Gängen Richtung Behandlungszimmer verschwinden. Bis auch wir dran sind. Kinderpläne sollten doch Freude bringen, denke ich. Statt Freude steigen in mir Erinnerungen auf. An eine Zeit, in der ich ständig in ärztlichen Behandlungszimmern saß. Damals, es ist August 2015, sitze ich in der Charité in Berlin-Mitte, gegenüber von Frau Dr. Groß. Vor der Tür warten Ingmar und Anne, eine Freundin von mir aus Köln.
Es war klar, jetzt wirst du erfahren, ob es irgendwie gutartig, ja, ob du Krebs hast oder nicht.
Die Diagnose? Brustkrebs. Sehr klein. Nur 1,6 Zentimeter. Ich kann kaum aufnehmen, was mir Frau Dr. Groß da sagt. Gute Heilungschancen. In Zukunft werde ich mir angewöhnen, bei Arztbesuchen immer mitzuschreiben, weil mein Kopf schon im Moment der Nachricht beginnt zu verdrängen. Ein gut funktionierender Schutzmechanismus, wenn es zu viel wird. Er behindert aber meine Entscheidungsfähigkeit. Und die brauche ich jetzt. Fast täglich muss ich existenzielle Entscheidungen treffen.
Ich kann mich noch ganz genau erinnern, auch an den Moment, als ich in der Charité saß und die Frau Groß, die bei mir auch die Biopsie gemacht hat, mir diese Mitteilung gemacht hat. Mhm. Ne? Und das allererste, was sie gemacht hat tatsächlich und auch das einzige, was sie mir mitgegeben hat, ist so ein Ausdruck von der Adresse von dem Kinderwunschzentrum. Und ich wusste auch im ersten Moment gar nicht so genau, was soll das jetzt? Aber ich weiß noch so richtig, dass es so relevant war zu wissen, haben sie schon Kinder, wollen sie Kinder? Und das ist eigentlich fast wie eine wichtigere Frage als die Frage danach, ob ich jetzt sterben werde oder so. Vielleicht, weil meine Heilungschancen so gut waren oder sind. Aber das war für mich tatsächlich so der zentrale Moment.
Dieser Zettel, der ist mir von meiner Diagnose geblieben. Die Adresse vom Kinderwunschzentrum. Und ein Gefühl. Ich habe weniger Angst vor dem eigenen Tod, als davor, wie es sein könnte, wenn ich keine Kinder bekomme. Mutterschaft ist die Norm, zumindest in der Welt, in der ich aufgewachsen bin. Jetzt sitze ich wieder im Kinderwunschzentrum. Ich lasse mein Blut da, zur Untersuchung. Ingmar hat einen Termin vereinbart, an dem er eine Samenprobe abgeben wird. Viel deutlicher als je zuvor stelle ich mir die Frage, möchte ich wirklich ein Kind? Ingmar und ich hatten schon länger nicht verhütet, aber so deutlich, so bewusst wie jetzt, stand die Frage nie im Raum. Wie fühlt sich ein Kinderwunsch genau an? Wann weiß ich, ob ich Kinder will oder auch nicht? Obwohl ich schon 39 Jahre alt bin, habe ich mich über diese Fragen bisher kaum ernsthaft unterhalten.
Ich habe immer nur freudig kommentiert, wenn wieder eine Freundin schwanger war. Die meisten sind dann in ihrer Mutterschaft verschwunden. Wir sehen uns nur noch sehr selten. Was sind gute Gründe, ein Kind zu bekommen? Was sind gute Gründe, kein Kind zu bekommen? Wie kann ich diese Entscheidung treffen? Es wird so selten darüber gesprochen, ob ein Kinderwunsch überhaupt besteht und vor allem, ob er nicht besteht oder bestand. Ich beschließe, die Frauen in meiner Umgebung endlich zu fragen.
Also ich bin jemand, der in einer großen Familie groß geworden ist und bei uns gab es immer irgendein Baby. Und das Baby war immer irgendwie bei mir. Also ich habe irgendwie ein ganz starkes Interesse an Kindern und ein Bedürfnis, also mich erfreuen die. Also ich kann auch irgendwie stundenlang da sitzen und die einfach beobachten und gucken, was passiert und was die machen. So dass das für mich immer irgendwie so eine, ja, das ist schon ein inneres, das ist schon ein intrinsischer Wunsch gewesen immer, dass ich Kinder habe.
Ja, für mich war das von Anfang an klar, dass ich Kinder haben möchte. Ich habe tatsächlich mich selbst nie anders gesehen. Ich habe mich nie als Hausfrau gesehen oder so. Also für mich war klar, ich möchte Kinder oder ich möchte ein Kind. Eigentlich wollte ich immer nur ein Kind. Und der Wunsch nach dem zweiten kam dann erst später. Und ja, mich aber dabei immer als berufstätige Frau gesehen.
Sarah Diehl.
Also ich finde das immer lustig, wenn mir diese Frage gestellt wird, weil je nach Kontext habe ich immer einen anderen Grund. Also ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die über Gewalt in der Geburt arbeitet, ne? Und dann habe ich halt auch gedacht, ja klar, und genau weil eben Frauen auch nicht zu eigenen Bedingungen schwanger sein und gebären können, möchte ich mich dem auch nicht aussetzen zum Beispiel, ne? Oder wenn ich mit anderen Frauen rede, die irgendwie einfach Abenteurerinnen sind und einfach Freiheitsdrang haben, dann denke ich, ja genau das war der Grund, ne? Also ich merke immer, es ist halt so vielstimmig eigentlich.
Die Autorin und Aktivistin Sarah Diehl hat für ihr Buch »Die Uhr, die nicht tickt« mit sehr vielen Frauen darüber gesprochen, warum sie keine Kinder wollen oder wollten.
Ich muss aber sagen, dass tatsächlich ich lange Zeit das für mich überhaupt nicht das Bedürfnis hatte, das zu formulieren, warum ich eigentlich keine Kinder will. Was will die Gesellschaft eigentlich von mir? Also sie wollen halt, dass ich in die Kleinfamilie gehe, den Mann versorge, die Kinder versorge, die Alten versorge, weil unsere Gesellschaft ökonomisch so aufgestellt ist, dass sie auf diese unsichtbare, aber unbezahlte Arbeit, aber auch selbstverständlich eingeforderte Arbeit der Frau in der Kleinfamilie auch baut einfach. Das ist ein riesen ökonomischer Faktor, der meistens total ausgeblendet wird, weil der eben naturalisiert wird, weil der als selbstverständlich normal weiblich dargestellt wird.
Die Kleinfamilie klingt auch für mich beengt. Ich liebe mein Leben mit Ingmar und ich liebe es, mich tagtäglich mit ganz vielen Menschen auszutauschen. Aber heißt Kind immer auch gleich Kleinfamilie? Das Rollenbild der idealen Frau als Mutter und Hausfrau, von dem Sarah Diehl mir erzählt, ist eigentlich eine relativ neue Erfindung.
Kleinfamilie gibt es halt erst so seit 200, 300 Jahren. Da hat sich das halt so herausgebildet. Da waren halt solche Pädagogen wie Rousseau oder Leibniz halt sehr dominant, ne, dieses Bild zu etablieren. Also die Frau sozusagen muss ihrer Natur zugeführt werden, indem sie halt diese Mutterrolle ordentlich macht. Und der Mann muss im Grunde sich von der Natur befreien, indem er halt der Rationalität und der Lohnarbeit, des Berufslebens, der Wissenschaft, der Politik sich zuwendet. So wurden die Geschlechter halt so zweigeteilt gesehen. Und das ist ja eine Arbeitsteilung der Geschlechter, die halt gewollt ist, ne, damit einfach auch kapitalistische Arbeitsweisen funktionieren, so wie sie bis heute funktionieren, ne?
Helga Krüger-Kirn. Die praktizierende Psychoanalytikerin und Professorin an der Philipps-Universität Marburg forscht zu Mutterschaft und Geschlechterverhältnissen. Sie untersucht medial vermittelte Mutterbilder, genauso wie tiefer liegende unbewusste Ideale von Mutterschaft.
Du bist wieder spätestens nach 6 Wochen oder nach einem halben Jahr schlank. Auf alle Fälle soll die Frau aber alles wunderbar hinkriegen. Es ist eine kolossale Überforderung und Das zeigen die Zahlen, ja. Das zeigen einerseits die Zahlen von Müttern, die mit Angstzuständen oder Depressionen oder psychosomatischen Beschwerden in die Praxen gehen. Das zeigen die horrenden Zahlen der Anträge bei den Müttergenesungswerken, ja. Also die Wartezeit beträgt über 10 Monate. Das hat sich rapide verändert, dass also der Bedarf, dass Mütter sagen, ich schaffe das alles nicht mehr und ich bin völlig überfordert, auch deutlicher wird, ja.
Das grundsätzliche Gefühl ist sozusagen, alles nicht genug zu machen. Also das ist schon ein Gefühl, was mich sehr begleitet gerade. Dieses nicht genug da zu sein für die Kinder, nicht genug in den Job reinzugeben. Nicht genug. Und ich selber kümmere mich um mich selber ja schon gar nicht mehr. Also das existiert ja eigentlich gar nicht. Irgendwie mal. Aber das ist dann auch meine eigene Schuld.
Elternschaft findet natürlich auch in Partnerschaften statt, in denen nicht nur ein Mensch sich um das Kind kümmert. Aber es ist doch meist die Mutter, von der Erziehungs- und Hausarbeit erwartet wird.
Es gibt ja Bewegungen in den Geschlechterbildern und die gibt's ja nicht nur bei den Frauen, die gibt es ja auch bei den Männern oder / Vätern. Es gibt viele Väter, die ihre Vaterschaft kindbezogener, familienbezogener leben wollen, wie eben Mütter dann keine oder eingeschränkte Karrieremöglichkeiten haben, haben das ja auch dann die Väter, die zu Hause bleiben oder ihre Arbeitsstelle reduzieren. Wenn wir sozusagen von einer weiblichen Zuschreibung im Sinne von Mutterschaft sprechen, dann müssen wir immer mitdenken, dass das mit bestimmten Männlichkeitsbildern verknüpft ist. Und diese Männlichkeitsbilder haben innerhalb unserer Gesellschaft einen viel größeren Raum und sind mit sehr viel mehr Macht ausgestattet als diese Weiblichkeitsvorstellung.
Mein Freund und ich leben entgegen der typischen Rollenverteilung. Er arbeitet als Erzieher, festangestellt und unterbezahlt. Ich verdiene als freiberufliche Journalistin mehr als er. Damit ist er prädestiniert dafür, die Rolle als fürsorglicher Vater gut auszufüllen. Er hat schon mehr Windeln in seinem Leben gewechselt, als ich gesehen habe. Die Last von unbezahlter bzw. unterbezahlter weiblich konnotierter Arbeit, also Pflege von Haushalt, Kindern, Alten und Kranken, spürt er deutlich mehr als ich.
Also wir haben keine Modelle von einer gleichberechtigten Beteiligung von Müttern, Vätern an Familienarbeit und Berufstätigkeit. Wir haben aber auch noch keine strukturellen Modelle, die auch gesellschaftlich so implementiert sind, dass es vielleicht als Orientierung für die Eltern leichter ist, zu sagen, okay, beide Elternteile arbeiten eben 25 bis 30 Stunden. Ja?
Die Gespräche über Mutterschaft helfen mir. Mein Blick wird klarer. Aber das Schwierige an der Mutterschaftsfrage ist, dass es zwar eine gesellschaftlich relevante Frage ist, die auch eine gesellschaftliche Antwort braucht, wie Professorin Krüger-Kirn und Sarah Diehl sagen. Die Antwort ist aber letztlich immer auch persönlich, individuell, ja egoistisch. Wer möchte ich sein? Wie sehe ich mich? Wonach sehne ich mich? Das sind keine rationalen, gesellschaftspolitischen Argumente, die bei meiner persönlichen Mutterschaftsfrage ausschlaggebend sind.
Das Absurde oder das Verrückte bei so einem Kinderwunsch, also beim zweiten Kind war das noch viel stärker so, dass es was sehr Irrationales einfach auch ist, ja. Also ich war auch nach dem ersten Kind voll berufstätig und total ausgelastet. Also ich hatte schon das Gefühl, wir sind eigentlich voll bedient und gleichzeitig haben wir uns trotzdem noch ein Kind gewünscht. Also das war nicht rational, das war wirklich total aus dem Bauch heraus. Das ist der totale Wahnsinn. Es ist finanziell ein Wahnsinn und es ist zeitlich ein Wahnsinn und vielleicht auch emotional, aber irgendwie, es wäre so schön.
Ich habe diese Momente, in denen ich Ingmar sehe, vielleicht mit dem Kind von Freunden auf dem Arm und denke, es wäre schön, wenn es einen kleinen Ingmar auf dieser Welt gäbe. Aber ist das schon ein Kinderwunsch? Oder nicht vielmehr meine Liebe zu diesem Mann? Ich besuche Rita, eine langjährige Freundin und Mentorin, die mit dem Trauzeugen meiner Eltern verheiratet ist. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Auch Rita hat den Prozess der künstlichen Befruchtung einmal mitgemacht.
Dadurch, dass es nicht funktioniert hat, hat man ja dann hormonell bedingt das Gefühl, es ist wie so ein Schwangerschaftsabbruch. Es ist nicht einfach so ein Versuch. Da ist schon irgendwas passiert, rangereift, wie auch immer, bis zu welchem Mini-Stadium, was dann wieder verloren geht. Und diese Trauer, die damit verbunden war, der wollte ich mich nicht nochmal aussetzen. Ich weiß noch genau, als das erste Mal diese Eizellen befruchtet und eingesetzt worden waren, hat mich der Arzt mit den Worten verabschiedet: Und wenn es nicht klappt, dann kaufen Sie sich doch einen Hund. Und in dem Moment habe ich dazu nichts gesagt und habe gedacht, das hört sich jetzt irgendwie ein Stück zu pragmatisch an. Aber später habe ich einen Hund bekommen. Später habe ich dann einfach irgendwann begriffen, dass dieses ein Kind haben wollen bei mir also wirklich eine Vorstellung war, die sehr verengt war. Ich wollte nicht ein Kind, ich wollte eine Tochter. Und ich wollte eine Tochter, mit der ich so eine Art Seelenverwandtschaft spüre. Und ich habe gelernt inzwischen aus ganz vielen anderen Beziehungen und eigenen, dass man sich das nicht wünschen kann, weil das entsteht oder das entsteht nicht. Und dazu braucht man auch keine Tochter, dazu kann man auch andere Menschen finden.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast was Mütterliches für mich. Weil du das mir immer vermittelt hast, dass es da eine andere Ebene zwischen uns gibt. Dass das nicht nur was mit Freundschaft zu tun hat. Man kann das natürlich einfach Freundschaft nennen, ne? Aber für mich hat das immer eine andere Ebene noch.
Was Fürsorgliches, oder was meinst du da? Welche Ebene meinst du?
Ja, man kann auch Mentorin sagen. Ne? Das war natürlich auch die Zeit, in der ich dich kennengelernt habe. Das ist relativ früh gewesen, mit 17, 18, wenn ich mich richtig erinnere. Und du mich deswegen natürlich auch auf meinem beruflichen Weg nochmal ganz anders begleitet hast. Und für mich war das ein ganz wichtiger, immer bist du nicht wahr, sondern du bist für mich ein ganz wichtiger Anker. Ne? Also nicht umsonst sitze ich hier und rede mit dir über diese Frage. Weil ich in meiner Auseinandersetzung tatsächlich festgestellt habe, dass die meisten Frauen in meiner Umgebung, die älter sind, sind Mütter. Und ich suche nach den anderen Frauen. Und da bist du für mich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Vorbild in vielerlei Hinsicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl teilst. Musst du natürlich nicht.
Ich teile das Gefühl, und wenn ich das jetzt nochmal konkretisiere, ich wollte immer eine Tochter wie dich. Es gibt die Töchter, man muss die suchen. Man kriegt die.
Mutterschaft ist für Professorin Krüger-Kirn ein Begriff, der nur die biologische Verbindung zwischen Mutter und Kind bezeichnet. Er reicht nicht aus, um alle Facetten von vergleichbaren Beziehungen zu beschreiben. Deshalb spricht sie gerne vom Prinzip der Mütterlichkeit.
Meine zentrale Überschrift ist wirklich: Mütterlichkeit braucht kein Geschlecht, weil es ist nicht einer schwangeren Frau in die Wiege gelegt, also nur Mutter sein zu wollen oder automatisch die erste Bezugsperson für das Kind zu sein. Sonst gäbe es auch keine Adoptivelternschaft, die wunderbar funktioniert. Also auch andere Personen können diese mütterliche Position übernehmen.
Das Konzept der Mütterlichkeit gibt mir ein Gefühl der Erleichterung, nimmt mir den Druck. Auch wenn ich selbst keine biologische Mutter werden sollte, könnte ich mütterliche Seiten in mir auf verschiedene Weise ausleben.
Die Mutterschaftsfrage.
Ein Feature von Emily Toomey. Es sprachen die Autorin und Cornelia Schönwald. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.